SWR Kultur. Gast vor acht.
Ihr tötet nicht den Geist, heißt eine Veranstaltung heute Abend beim Literaturfest Mannheim. Da spricht zusammen mit dem Kabarettisten Max Uthoff die Autorin Meli Kiak über Texte aus der Zeit der Weimarer Republik. Meli Kiak ist Jahrgang 76, in Niedersachsen geboren, hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und schreibt seit 2005 Kolumnen, Bücher, Theatertexte. Und jetzt ist sie unser Gast vor acht. Willkommen bei SWR Kultur, Meli Kiak.
Danke für die Einladung.
Was für Texte sind es, um die es heute Abend geht? Wer hat die alles in welchem Zusammenhang geschrieben?
Max Uthoff und ich möchten heute Abend dem Mannheimer Publikum etwas über die Literatur zwischen den beiden Weltkriegen erzählen. Wir nennen diese sehr kurze Epoche Neue Sachlichkeit. Und obwohl sie einen Begriff hat, gibt es unglaublich viele Strömungen, viele Autoren, die in sehr unterschiedlichen Situationen sind und auch in unterschiedlichen Disziplinen schreiben. Reportage, Roman, Kinderromane entstehen, Frauenromane entstehen, es entstehen die Büroromane und gleichzeitig sind die Autorinnen und Autoren, die heute kanonisch sind, also die wir kennen, nicht die Stars und die, sagen wir, geehrten und verehrten Autoren ihrer Zeit, denn die meisten von ihnen wurden schon 10 Jahre später verbrannt, 1933. Max und ich möchten nicht nur diese Literatur vorstellen und Ihnen erzählen, was wir als heutige, er als Kabarettist, ich als Autorin, was uns diese, wir nennen sie einfach, die vor uns schrieben, dachten und sich äußerten, was sie uns bedeuten, sondern wir versuchen auch ein bisschen zusammenzutragen, diese Zeit lebendig zu machen, weil ja viel über das Heute in Verbindung oder im Vergleich zum damals gesprochen wird. Und ich glaube, es ist unser beider Bedürfnis zu erzählen, wo möglicherweise Gemeinsamkeiten bestehen, wo aber auch ein ganz großer Unterschied ist. Also um nur ein Beispiel zu nennen, die Autorinnen und Autoren der Neuen Sachlichkeit, die kamen gerade aus einem Ersten Weltkrieg, von denen einige, gar nicht mal so wenige, den Ersten Weltkrieg, also die konnten es kaum abwarten, in diesen Krieg zu ziehen. Und dann kamen sie desillusioniert zurück. Und sie schrieben dann in einer Zeit, in der sie sich in einem kaputten Deutschland befanden. Also Menschen lagen auf der Straße oder saßen auf der Straße herum mit zerschossenem Kiefer, Bein ab, Arm ab. Es war wirklich eine versehrte Gesellschaft. Und die Autorinnen und Autoren von damals waren nur eine Strömung von vielem. Weil es gab auch damals schon eine patriotisch-nationalistische, eine extrem reaktionäre Literatur. Wir nennen es heute zwar immer die goldenen 20er, aber ich glaube, ich finde gar nichts daran so golden, außer einer einzigen Sache, und das ist, die Kunst war frei. Sie war wirklich frei, aber wirklich nur in einem ganz kurzen Zeitfenster.
Wenn Sie sagen Neue Sachlichkeit und kanonische Autorinnen und Autoren, dann denkt man vielleicht an Erich Kästner, an Mascha Kalecko. An wen denken Sie sonst noch? Haben Sie ein, zwei Beispiele von Autorinnen oder Texten, die Ihnen am Herzen liegen da?
Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie den Namen Mascha Kalecko erwähnen, denn Sie müssen wissen, heute, von heutiger Sicht aus, ja, ist Mascha Kalecko ganz klar kanonisch, ja, also aufgenommen im Literaturkanon. Aber wissen Sie, die war jahrzehntelang nicht mal im Lyriklexikon, nicht mal im Brockhaus erwähnt. In keinem einzigen Lexikon, was Autorinnen und Autoren also zur deutschen Literatur klassifiziert hat, die war quasi nicht existent. Oder eine Autorin wie Irmgard Keun, die irgendwie alle paar Jahre von Feministinnen neu entdeckt wird. Ebenso Marie-Louise Fleißer. Es ist schwer, jetzt Ihnen Autorinnen und Autoren zu nennen, die noch unentdeckt sind. Aber das wichtige Element daran ist, zu wissen, dass wir sie eben erst neu entdeckt haben. Also wenn Sie jetzt mal Tucholsky, Erich Kästner, die Brüder Mann, also vor allem den Heinrich Mann wegnehmen, dann sind fast alle Frauen, Vicky Baum beispielsweise, die sind seit eben erst uns sehr bekannt. Aber sie waren es jahrzehntelang überhaupt nicht.
Der Titel des Abends, Ihr tötet nicht den Geist, der stammt aus einem Freiheitslied von Henry Mackay aus dem Jahr 1921. Ihr könnt das Wort verbieten, ihr tötet nicht den Geist, der über eurer Lüge ein kühner Adler kreist. Ist, glaube ich, nicht vielen bekannt. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Ich bin in einem total anderen Zusammenhang darauf gestoßen. Ich habe ja jetzt die Rundfunkreden von Thomas Mann gerade vor 3 Wochen herausgegeben, mit einem Vor- und Nachwort versehen. Ja. Und 1943 war Thomas Mann in Amerika und war eingeladen, die 10-Jahresfeier in Gedenken an die Bücherverbrennungen daran teilzunehmen. Und das Motto der National Library, also des Bundesbibliothekenverbands in Amerika, hatte das ganz groß als Banner und Motto über diese Feierlichkeiten gehangen. Ihr tötet nicht den Geist. Und Thomas Mann hat in seiner Rundfunkrede das eben den Deutschen erzählt und er hat sich so fürchterlich geschämt. Er hat dann gesagt, oh Mann, und das ist also das, was jetzt aus Deutschland bleibt. Das ist jetzt im Moment also das Berühmteste, ja, dass wir hier so bekannt und prominent sind mit dem Umstand, dass wir Bücher verbrannt haben. Und dieses Ihr tötet nicht den Geist, das hat ihn wahnsinnig begeistert, dass die Amerikaner das als Motto genommen haben.
Sehen Sie denn das Wort aktuell gefährdet?
Ach, Herr Lechner, das ist ein total schwieriges Thema, weil im Moment sehe ich das Wort natürlich gar nicht gefährdet. Also es kann ja wirklich jeder alles sagen, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich sehe irgendwie nicht so sehr das Wort gefährdet, aber ich sehe irgendwie so die Ideen gefährdet und das Denken gefährdet. Und das hat nicht nur was mit Literatur zu tun, sondern ich finde, mit dieser sehr strikten Weigerung, Zusammenhänge verstehen zu wollen, Ideen zu entwickeln für eine Zukunft. Also wie können wir zukunftsgewandt sein? Wie können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die mehr vereint als das jetzt? Also wie können wir auf der Grundlage von der orthodoxen Einhaltung der Menschenrechte trotzdem barmherzig sein und Mitgefühl entwickeln? Wie können wir technologisch fortschrittlich sein, auf dem allerhöchsten Stand und die Umwelt schützen? Wie können wir Produktionsverhältnisse so verändern, dass das Ungleichgewicht, das herrscht, ein wenig gleichgewichter zu machen? Und wie können wir über Kriege nachdenken und sprechen, damit sie uns helfen, in eine bessere Phase zu gehen? Also über all das zu sprechen und zu denken und zu schreiben, steht immer unter dem enormen Kraftaufwand, sich ständig gegen Vorwürfe, Anwürfe, Anschuldigungen wehren zu müssen. Und das war in der Weimarer Republik auch so, dass zum Beispiel eine Frau wie Irmgard Keun eigentlich mit den kunstseidenen Mädchen oder so einen relativ harmlosen Roman geschrieben hat, einfach nur, indem sie die Frau ein bisschen selbstbewusster und emanzipierter zeigte, als das eben in der Weimarer Republik war. Und zack hieß es, das sei, kamen die Nazis, also die damaligen Rechtsextremen, und sagten, ja, das sei halt Asphaltliteratur und antideutsch. Und die Frau musste fliehen. Ich glaube, es beginnt immer damit, dass man sich weigert, sich auf den Gedanken eines anderen einzulassen, auf die Kunst eines anderen und statt Offenheit eben schließen, statt Licht dunkel, statt Freundlichkeit Missgunst. Und das macht es schwer in allen Bereichen, also nicht nur für uns Künstler, uns zu äußern, sondern das macht eine Gesellschaft hart und unnachgiebig und das ist anstrengend.
Das sagt Milli Kiak, unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend.
Es regnet Blümchen auf die Felder, es regnet Frösche in den Bach, es regnet Pilze in die Wälder, es regnet alle Beeren wach.
Milli Kiak ist unser Gast in SWR Kultur am Abend. Sie hat lange Jahre politische Kolumnen geschrieben für die Frankfurter Rundschau, die Berliner Zeitung. Jetzt gerade eine neue für Zeit Online, die allerdings etwas erzählerischer angelegt ist. Aber Sie haben mal etwas gesagt, Frau Kiak, was für eine so offensichtlich politische Autorin vielleicht ungewöhnlich ist, nämlich Sie wollten vor allem unterhalten.
Ganz wichtig. Also ich finde, wer eine Bühne betritt, und das Schreiben ist ja auch eine Bühne betreten, ja, egal ob Sie jetzt eine Kolumne schreiben oder ein Theaterstück, Sie betreten einen öffentlichen Raum. Da hat niemand was verloren, der nicht in der Lage ist, unterhalten zu können. Ist jetzt meine Ansicht, ja. Und nach dem Prinzip habe ich auch immer geschrieben. Also es muss irgendwie, und das, ich war auch immer sehr froh, also ich wurde unglaublich verachtet und gehasst für diese politischen Kolumnen. Aber wie ich dann aufhörte, übrigens schon vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, bekam ich ganz viele Leserbriefe von all diesen Menschen, die mich immer gelesen haben und verachtet. Und die schrieben, ja, ich war nie mit ihnen einer Meinung. Ich finde sie auch fürchterlich grässlich und es ist gut, dass sie nicht mehr schreiben. Aber gelangweilt habe ich mich bei ihnen nie. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stolz gemacht immer.
Und dabei schließt das Unterhaltsame, das absolut Ernsthafte ja auch nicht aus. Ich habe Texte von Ihnen gelesen und ein Interview mal, glaube ich, da ging es um den Tod, um das Sterben. Und damit haben Sie sich nicht zuletzt zwangsläufig beschäftigt, weil Sie vor einigen Jahren sehr schwer krank waren. War Ihnen das Schreiben in dieser lebensbedrohlichen Situation denn eigentlich dann auch mal irgendwie vergleichsweise egal oder erst recht wichtig?
Ja, also das Kranksein ist ja eigentlich ein seltsamer Zustand. Ich beschreibe das immer so, dass man vom Zentrum des Lebens an den Rand gedrängt wird. Und wenn man anfängt zu genesen oder das Glück hat, wieder genesen zu können, dass man vom Rand wieder ein Stück in die Mitte zurückschwebt. Aber es sind sehr fragile Übergänge. Und mich hat die tiefe Auseinandersetzung damit, was Sterben eigentlich ist und was der Tod ist, das hat mich unglaublich bereichert. Also es hat mich sehr weit gebracht in meinem Menschsein, in meinem Erwachsenwerden. Und ich habe für mich festgestellt, dass das einen unendlichen Fundus an Gedanken und Ideen hat und Kultur und Musik und all das. Also es hat ja eigentlich alles, was wir so lieben an der Kunst, es steht ja immer in dem Zusammenhang mit dem Tod eigentlich, mit der Vergänglichkeit, mit dem Gehen müssen, mit dem Abschied nehmen, mit den Verlusten, Schmerz und so weiter. Und ich habe mich mit dem auseinandersetzen müssen, aber ich habe es auch nicht ungern getan. Ich fand auch zum Beispiel die Ideen der Religion wieder so interessant, ja, also Jenseitsvorstellungen. Ich war damit eigentlich unbewusst wieder in dem, was Kunst machen eigentlich ist, also sich wieder diesen Fragen zu widmen. Was ist Menschsein und warum gibt es uns und was ist der Sinn von alledem?
Wobei ich vor diesem Hintergrund, den Sie da gerade schildern, interessant finde, dass Sie dann vor gar nicht so langer Zeit ein Buch über das Gärtnern geschrieben haben, das Sie in einem Kloster von Nonnen gelernt haben, auf eigene Initiative. Wie wurde das dann zu so einem zentralen Thema?
Naja gut, also bei dem Gärtnern sind wir ja nun direkt im Zentrum von Vergänglichkeit, Sterben und Neuerblühen. Also die Folge der Jahreszeiten, da sehen wir ja genau, wohin es uns auch treiben wird. Ja, also ich finde es eigentlich immer schade, dass wir, wenn wir an die Kunst denken, immer über Literatur, Musik und Lyrik nachdenken oder Schauspiel und das Gärtnern da nicht unbedingt dazugehört, weil ich schon finde, dass das Komponieren eines Gartens sehr ähnlich ist mit dem in der bildenden Kunst, dem Malen eines Bildes. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass alle Maler immer anfangen, erst einmal Landschaft zu malen, um sich ein Bild vom Leben zu machen und den Dimensionen, den Harmonien, den Größenverhältnissen und so weiter. Gärtnern ist für mich, ja, wie soll ich sagen, also es gehört auch unbedingt zum Menschsein dazu, ja, so ein Stück Land zu bestellen und darauf zu leben, ist für mich eigentlich etwas ganz Poetisches und Kunstvolles. Und ich habe das glücklicherweise bei meinen Nonnen in der Benediktinerabtei Fulda gelernt. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber man bückt sich und man gräbt in der Erde und man versucht, etwas aus dem Boden rauszuholen und man versucht, dem Boden dann im Wechsel oder im Gegenzug dazu wieder etwas zurückzugeben. Irgendwie landet man unweigerlich immer bei philosophischen Gedanken. Also darüber, wer sind wir, warum sind wir und wie funktioniert das alles. Sie müssen mich stoppen. Ich kann über das Gärtnern sehr viel und sehr lange schwärmen.
Dann stoppe ich Sie und frage Sie noch ganz kurz nach Ihrem aktuellen Projekt Deutsche Hörer, eine Sammlung der Radiosendungen von Thomas Mann aus dem Exil in den 40er Jahren als Buch. Sie haben das herausgegeben und ein Vor- und Nachwort dazu geschrieben. Was fanden Sie an diesen Radiosendungen so wichtig?
Ich wollte daran erinnern, dass Thomas Mann sich in fast 60 Ansprachen während des Zweiten Weltkrieges an die Deutschen gewandt hat mit einer fürchterlichen Verzweiflung im Herzen und sie versucht hat, daran zu bewegen, nicht mitzumachen. Er hat gewarnt, gewarnt, gewarnt. Er hat versucht, aus dem Ausland heraus zu ermutigen, bei dieser Zerstörung, die er übrigens auch immer Dunkelheit und Abgrund nannte, die die Nationalsozialisten angestellt haben, das zu verhindern. Und dass er darüber unglaublich verzweifelt ist, dass ihm das nicht gelang. Und dass er sich so geschämt hat, auch für die deutschen Verbrechen. Und dass er schon sehr früh wusste über die Vergasung und Vernichtung der Juden. Enorm früh. Und ich wollte einfach, dass wir das wieder erinnern, dass wir das sehen und dass das wieder im öffentlichen Bewusstsein ist. Das ist die Kurzantwort.
Deutsche Hörer heißt dieses Buch, eine Sammlung eben der Radiosendungen von Thomas Mann aus dem Exil zwischen 1940 und 1945. Die Veranstaltung in Mannheim heute Abend heißt Ihr tötet nicht den Geist. Ich muss Sie hier nicht mehr empfehlen, sie ist ausverkauft. Umso schöner, dass Sie hier in der Sendung waren, Frau Kiak. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch, Herr Lechler.